Das Wort Ruhe, und vor allem, wenn es so doof geschrieben ist wie da, Ruhe jetzt, Ausrufezeichen, das weckt ja unterschiedliche Empfindungen und Erinnerungen. Wenn mein Vater im Stimmengewirr der seiner vier Kinder bei uns am Abendbrottisch, wenn es ihm zu viel wurde, zu laut wurde, dann konnte er genau das sagen. Ruhe jetzt, beim Essen wird nicht gequatscht oder irgendwie sowas. In der Ruhe am Tisch. Kennt das jemand, Ruhe am Tisch oder diesen Ausruf? Ja, das war dann auch manchmal frustrierend, weil man ist so, der Tag ist voll mit Leben gewesen und jetzt möchte ich mich irgendwie mitteilen und manchmal kommt nur Quatsch raus, aber auch der muss ja irgendwie rauskommen. Und das war dann dem Vater, der auch einen anstrengenden Arbeitstag hatte, manches Mal zu viel. Die Mutter hat dann sowohl die Kinder als auch den Vater ertragen. Als junger Mensch war mir Ruhe nicht attraktiv. Ich wollte keine Ruhe haben. Ich empfand auch keinen Stress, wenn es laut war. Ich habe selber gerne Lärm gemacht. Ich habe mein erstes Instrument, das ich gelernt habe, war Schlagzeug. Ja? Und damals gab's noch kein elektronisches Schlagzeug. Das war einfach laut. Und das fand ich gut. Viele, viele Jahre später, unsere eigenen Kinder waren noch klein und haben mit dem Schulorchester ein Konzert gegeben. Der große Saal war voll mit Menschen und voll mit Unruhe. Die Lehrer baten das Publikum, alles Eltern und Familie, um Ruhe. Mehrmals. Aber die mitgekommenen Familienangehörigen und Freunde der Musikschüler, die haben ihr Essen ausgepackt und haben gequatscht und haben eine Unruhe im Saal verbreitet, dass es mir das Herz brach. Bei dem Gedanken, dass da vorne jemand sitzt mit höchstmöglichem Puls und Aufregung und nach viel Vorbereitung ein Konzert vorbereitet hat und die Leute sitzen da und essen Wurstbrot, ja, so. Und das war auch ein Stück weit so ein Wendepunkt in der Beurteilung von Ruhe. Natürlich auch, weil ich dann mittlerweile ja selber in der Rolle eines Vaters war. Und da hat Ruhe dann plötzlich einen anderen Stellenwert. Im Laufe der Jahre ist mir Ruhe also immer wertvoller geworden. Die Ruhe in der Natur, das Gespräch mit meiner Esther am Abend, das Lauschen auf ruhige Musik. Wenn ich jetzt abends den Tag ausklingen lasse, dann wähle ich heute andere Musik wie vor vielen Jahren, als ich jung war. Manchmal, wer bei uns schon auf dem Grundstück war, der weiß, dass wir da eine alte Eiche stehen haben. Und von der Eiche, da habe ich zwei Seile befestigt und an den Seilen unten hab ich eine Hängematte rangemacht. Manchmal genieße ich diesen Moment in der Hängematte unter dem Eichenlaub und genieße da die Ruhe. Und da passt es für mich nicht, Kopfhörer zu tragen so, und Podcasts zu hören oder Musik, sondern da bin ich einfach nur da und genieße diese Ruhe. Vielleicht bin ich auch jetzt in dem Alter, wo man das genauso sucht und braucht. Wenn ich Seelsorgegespräche habe, Leute kommen auch zu mir für Coaching und Seelsorge, dann achte ich auf eine ruhige Umgebung. Keine großen Ablenkungen im Raum, kein Lärm vor der Tür. Und wir können uns gemeinsam den Themen widmen, die dran sind, die manchmal schwer sind, sehr schwer sind. Und dann einen ruhigen Raum, einen sicheren Raum zu schaffen, ist wichtig und wertvoll. An der Stelle mal die Frage an dich, wo hast du deine Ruhepunkte? Wo ist deine Hängematte? Wo ist dein Ort der Ruhe? Wo ist dein Moment, wo du sagst, diese Ruhe tut mir gut, die suche ich? Ein befreundeter Unternehmer hat mir erzählt, dass er in der Mittagspause immer einen Spaziergang macht. Die Firma liegt so, die Firmenräume sind so, dass es direkt an den Wald grenzt, das Firmengrundstück. Und sobald Mittagspause ist, flitzt er los und hat so eine kleine 20-Minuten-Runde zum Beten, zum Runterkommen. Waldbaden würde man das vielleicht neudeutsch nennen. Also dieses Eintauchen in eine ganz andere Umgebung. Und das tut dir gut, das tut ihm gut, das tut uns gut, wenn wir solche Tankstellen haben, Tankstellen zur Ruhe. Die Beobachtung im alltäglichen Leben ist ja die, dass es immer mehr Menschen so geht, dass ihnen die Ruhe fehlt. Vielleicht hast du selber auch die Beobachtung gemacht, dass deine Ruhe ganz schön umkämpft ist und dass es schwer geworden ist, zur Ruhe zu kommen. Und das kann an deiner Lebensphase liegen, das kann an den gesellschaftlichen Entwicklungen liegen, aber wir merken, dass es wichtig ist, darum zu kämpfen, zur Ruhe zu kommen, weil wir merken, wie gut uns die Ruhe tut. Aber es gibt eben auch eine andere Unruhe, die nicht vom Lärm herkommt, sondern die von innen herkommt. Gerade jetzt leiden viele Menschen unter innerer Unruhe und auch Angst. Bedrohungen wie Krankheit oder sogar Krieg, das ist verständlich. Und ich mache mir genauso Gedanken darüber, über diese Themen. Besonders seit der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, dem Krieg im Nahen Osten, den hohen Preissteigerungen, den Entlassungswellen in der deutschen Wirtschaft und die Liste geht immer weiter. Das schafft Unruhe im Herzen, Unruhe im Kopf. Auch die Frage, wie geht es beruflich weiter, ist das der gute eingeschlagene Weg, was könnte als nächstes kommen und wird es reichen, um die Verpflichtungen, die finanziellen Verpflichtungen, die man hat, auch alle zu befriedigen. Es gibt leider auch Medien, die diese unruhigen Zeiten ausnutzen und noch mehr Unruhe verbreiten. Selbst politische Parteien nutzen seit einigen Jahren Verschwörungstheorien, um noch mehr Unruhe und Unfrieden zu stiften. Ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, außer dass mich das beunruhigt. Ja? All dem kann man sich kaum entziehen. Wie viele Menschen kommen eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe? Wie viele Menschen leiden unter Schlafstörungen? Wie viele Menschen sehnen sich danach, mal einfach runterzukommen? Puls runter, innerlich runter. Und ja, endlich Sommerurlaub, du hast es vorhin beschrieben. Viele schleppen sich so durch. Kennt ihr das, dass man sich so hinschleppt und weiß, okay, noch 2 Wochen, noch 1 Woche. Noch 2 Tage. Morgen ist der letzte Arbeitstag. Und dann habe ich 1 Woche, 2 Wochen, im Luxusfall 3 Wochen Urlaub. Und man schleppt sich so dahin und genießt es. Gestern habe ich mit einem jungen Paar gesprochen. Die sind jetzt mit dem Wohnmobil aus Bayern bis nach Brandenburg. Dann geht es heute weiter bis nach Kiel. Dann geht es mit der Fähre 24 Stunden nach Oslo. Dann geht es nochmal 5 Stunden weiter nach Nordwesten zum Fjord. Und dann haben sie da 3 oder 4 Tage und dann fangen sie die Rückreise an. Okay, zur Ruhe kommen stelle ich mir anders vor. Aber für die scheint das genau das Richtige zu sein. Aber die Ruhe, die suchen wir schon und die jagen wir. Der Versucher, der Lügner, der Teufel, dem ist es recht, wenn wir in Unruhe bleiben, wenn wir nicht zur Ruhe kommen. Der Zustand des Nicht-in-die-Ruhe-Kommen, das ist der Zustand, in den der Teufel immer schon die Menschen versetzen will und es auch heute noch tut. Da hinein kommt ein Text aus Psalm 95, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und wir fangen an mit dem zweiten Teil. Und ich muss mich rumdrehen, damit ich ihn mitlesen kann. Das da hinten ist mir zu klein, das kann ich nicht erkennen. So. Also die zweite Hälfte des Psalm 95 geht so. Hört doch auf das, was ich euch heute sage. Verschließt eure Herzen nicht, wie es eure Vorfahren getan haben. Damals, als sie mich in der Wüste herausforderten und mir bittere Vorwürfe machten. Jeden Tag erlebten sie, dass ich sie führte, und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. 40 Jahre lang ekelte ich mich vor diesem Volk. Schließlich sagte ich, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leitet sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Wow. Ganz schön harter Stoff. Man sagt von Israel, dass es nicht zu beruhigen ist. Die Zone der Nahe Osten kann keine Ruhe finden. Das sagen oftmals Journalisten oder auch Politiker mit einer guten Portion Pessimismus. Da kommt einfach keine Ruhe rein. Und ja, seit ich lebe, kenne ich keine anderen Nachrichten als die der Unruhe, was Israel anbetrifft. Und irgendwie ist es mir aber zu bequem zu sagen, der Text betrifft halt Israel. Ist halt ein störrisches Volk, oder? Nein, der Text betrifft eben auch mich. Wenn ich mich verheddere in immer wieder neue Bestätigung, Gott, du bist doch da, Gott, du hast doch gesagt, Gott, gib mir noch mal ein Zeichen, ist das jetzt der richtige Weg? Sag mir noch mal, ob das stimmt. Und da kommt ja meine Unruhe ins Spiel rein und drückt etwas aus, was fehlt. Ich möchte euch einen kurzen Überblick geben über das Thema Ruhe. Schöpfung. Was hat Gott am siebten Tag gemacht? Er ruhte. Er hat für sich die Ruhe gewählt, um auch uns ein Zeichen zu geben, wir brauchen sie. Der Idealzustand, den haben Adam und Eva mit Gott im Paradies erlebt. In Gemeinschaft mit ihm, täglich zur Ruhe finden, täglich in der Gegenwart Gottes sein, täglich seine entspannte Nähe genießen. Und es wird nichts berichtet, dass sie sich vorher rituellen Waschungen unterzogen haben oder dass sie sich irgendwelchen religiösen Riten unterziehen mussten, um überhaupt in die Gegenwart Gottes zu kommen, sondern da steht einfach, sie waren zusammen. Sie hatten eine total entspannte Nähe, eine gute Zeit. Manchmal frage ich mich, ob die sich auch berührt haben. Also haben Adam und Eva Gott angefasst oder hat er in meiner Vorstellung sogar seinen Arm um die Schultern gelegt, um damit auszudrücken, welche Nähe, welche Vertrautheit da ist? Vielleicht. Dann kam der Sündenfall. Darüber will ich heute gar nicht predigen. Da habt ihr bestimmt schon mal eine Predigt gehört drüber oder zwei. Etwas kam dazwischen und hat diese Ruhe zerstört, hat diese Gemeinschaft zerstört, diese Enge, diese persönliche Berührbarkeit. Und dann kam die Verheißung des gelobten Landes. Hey, ihr bekommt ein neues Land. Und in dem Land, da wird es wieder gut sein. Vor circa 3.500 Jahren ist das Volk Israel nicht gehorsam, sondern rebelliert und erlebt als Folge davon keine Ruhe. Vor circa 3.000 Jahren, also 500 Jahre später, schreibt David diesen Psalm und erklärt das nochmal. Vor 2.000 Jahren kommt Jesus in die Welt und stellt die Voraussetzung wieder her, dass wir Zugang zu Gott haben. 30 Jahre danach schreibt der Autor des Hebräerbriefes folgenden Text. Hebräer 4. Das bedeutet, dass Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja auch unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Das Versprechen, uns eine Ruhe zu geben. Und diese Ruhe wird formuliert mit Gegenwart Gottes, in ihm zu ruhen, er in uns zu ruhen und wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Und das hat Gott neu versprochen. Und dieser Tag heißt heute. Ist schon ulkig, oder? Da steht nicht mit der Auferstehung oder zu Pfingsten oder am 19. April oder irgend sowas, sondern heute. Heute ist dieser Tag, an dem Gottes Versprechen, dass wir in ihm zur Ruhe kommen können, wieder eine paradiesgleiche Gemeinschaft mit ihm haben können, eine Nähe, das ist heute. Das gilt für diesen Sonntag. Das gilt auch für morgen, wenn du morgen heute sagst. Und ihr wisst, was ich meine. So. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er durch König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Hier ist der Bezug zu Psalm 95, Vers 8. Der Autor des Hebräerbriefes lädt uns ein, in Gottes Ruhe einzutauchen, heute. Und das heißt, fallen lassen von allen negativen Forderungen, die du an dich selber stellst oder die andere an dich stellen oder von denen du denkst, dass Gott sie an dich stellt, sondern einfach nur in seine Nähe kommen. Wo können wir das sehen? Bei den Kindern. Wir können es lernen von den Kindern. Was macht ein Kind, wenn es Angst hat, sich bedroht fühlt, voller Unruhe ist? Es kommt zu Papa oder zur Mama und sucht Trost. Wir laufen zum Vater, ist eigentlich der Reflex, den wir wieder wecken müssen, denn wir haben ihn alle in uns. Folgende kleine Geschichte kann ich erzählen. Vor 2 Jahren hatten wir Gemeindepicknick bei etwas wärmerem Wetter. Und da sind auch sehr viele Kinder und die Kinder spielten. Da ist auch so ein Spielplatz und die Erwachsenen haben ihre Decken ausgebreitet und gegessen und so weiter. Und neben mir lag Ralf und seine Kinder, unter anderem Theo, spielten fröhlich. Und wir waren so im Halbschlummer, wie man da so, anstrengende Woche gehabt und jetzt ist es warm und dann wird man träge. Wir haben den Sommer genossen und irgendwann hörten wir Theo schreien. Und die Theo-Sirene kam immer näher. Er rannte zum Vater. Und dann ist dieses Foto entstanden. Ja. Und Theo wurde still. Ja, das Schreien hat sofort aufgehört, als er in den Armen des Vaters lag. Geborgen, eingekuschelt beim Vater, zur Ruhe finden. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es auch nur meine Fantasie, dass er so ganz nah am Vaterherz ist, dass er den Herzschlag seines Vaters gesucht hat oder gefunden hat. Nah beim Vater kannst du aufhören zu schreien. Du kannst aufhören zu müssen, dies noch erledigen müssen, das noch bringen müssen, sondern einfach nur zum Vater gehen. Egal wie alt du bist, dich einkuscheln bei Jesus. In der Seelsorge machen wir das manchmal so, dass ich eine Decke parat habe, wenn die Situation passt und die Fragestellung sich um diese Themen dreht und sage, möchtest du dich einmal symbolisch in diese Decke einkuscheln und dir bewusst werden, dass Gott es ist, der dich jetzt hält und umgibt. Möchtest du einmal so ganz ohne Forderung, ohne Pflicht, ohne Angst in die Nähe Gottes treten und bei ihm sein? Und das ist die Einladung Gottes. Er lädt dich dazu ein. Nicht nur an Tagen, an denen dir zum Heulen zumute ist, sondern gerne auch heute. Heute Das ist der Tag, den Gott festgesetzt hat für diese Ruhe, die er für dich hat. Die einfachste Methode ist sicherlich beten, singen, so wie wir das heute gemacht haben. Der ein oder andere hat zu Hause ein Musikinstrument, zum Beispiel ein Schlagzeug. Kennt ihr das noch? CD-Player, ja, ist ja auch ein Musikinstrument. Und auch das kann dir helfen, in die Nähe zu kommen. Muss ich das mal wieder hinfriemeln. So. Und wenn du dich Gott so nahst, wenn du Gott groß machst, jetzt schnappt es auf der anderen Seite raus, so. Dann verändert sich dein Blick auf die Dinge. So wie Theos Blick sich auf die Dinge verändert hat, als er nah beim Vater war. Und der Vater hat ein paar wenige tröstende Worte gesagt. Es braucht nicht viel in der Nähe des Vaters. Und es hat ihn getröstet und aufgebaut. Und was glaubt ihr, wie lange diese Szene gedauert hat? 3, 4, vielleicht 5 Minuten. Und dann war er wieder fit, hat die Tränen weggewischt und ist wieder losgerannt. Neue Abenteuer haben auf ihn gewartet. Aber er wusste, jederzeit kann ich zum Vater laufen. Ich möchte meine Predigt zusammenfassen mit einer ganz einfachen und verkürzten Logik. Ja, Joe hat manchmal die Tendenz, die Dinge zu simplifizieren, also zu einfach darzustellen. Nehmt's mir nicht übel, sondern lasst euch mal davon herausfordern. Manchmal sind die Dinge gar nicht so kompliziert. Wenn ich Unsicherheit und Angst in meinem Leben nähere, zum Beispiel saß neulich einer im Gespräch und hat gesagt, ich ziehe mir jeden Tag Videos rein, in denen beschrieben wird, was die Mainstream-Medien nicht vermitteln, in denen beschrieben wird, was die großen Konzerne wirklich mit uns machen. Ich ziehe mir Videos rein, in denen geklärt wird, was diese und jene Politiker mit uns wirklich vorhaben, und das ist ganz schrecklich. Und das macht er jeden Tag mehrere Stunden. Was glaubt ihr, warum der zu mir gekommen ist? Stress, Angst, Unsicherheit. Ne? Und deshalb ist der umgekehrte Weg, zum Vater zu gehen und sich vor Augen zu führen, wie er ist, wie groß er ist. Heute Morgen noch, irgendwo zwischen Bad und Frühstück, kam mir dieses Lied, kennt ihr das? Aber der Herr ist immer noch größer, ich kriege die Melodie nicht genau hin, größer als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen, alles ist ihm untertan, genau. So, aber der Herr ist immer noch größer. Das ist so ein Ausruf, wenn die schlechtesten Nachrichten dich erreichen. Aber der Herr ist immer noch größer. Und das sich vor Augen führen, wie groß Gott ist, und dann zu wissen, dass ich bei ihm sein darf, einfach schrankenlos zu ihm kommen kann, das verändert meine Lebensrealität. Das verändert meinen Alltag. Das verändert mein Heute. Und deshalb dieser leidenschaftliche Aufruf, lass dich auf Gottes Umarmung ein, lass dich auf seine Arme ein. Auch wenn du ihn schon lange kennst, überleg nochmal, wie sind deine Begegnungen mit Gott? Wie ist dein Heute? Und das soll jetzt kein Appell sein für Macht, mehr stille Zeit. Ne? Erhobener Zeigefinger ist sowieso nicht mein Ding. Sondern, hey, es ist eine Ruhe für dich vorbereitet. Komm und sieh. Ja, komm und greif zu. Frieden mit Gott ist eine gute Voraussetzung für inneren Frieden. Und Menschen, die erst in den letzten Jahren ihr Leben Jesus gegeben haben, können es wahrscheinlich am allerbesten beschreiben. Deswegen finde ich es so schön, wenn wir Zeit haben für Zeugnisse und Leute berichten dafür, wie Gott ihr Leben verändert hat und wieder auf die Füße gestellt hat. Und in Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt her zu mir, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Da ist die klare Verheißung, komm und hole dir die Ruhe, nach der du dich sehnst und die du brauchst. Und dann lauf los und lebe das Abenteuer deines Lebens. Aber komm wieder zu mir heute. Jetzt möchte ich zum Abschluss mit euch gemeinsam den ersten Teil des Psalm 95 lesen. Und dazu möchte ich euch einladen, aufzustehen, und dann lesen wir das mal laut. Danke, dass ihr aufsteht. Seid ihr bereit? Jo. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wir wollen ihn preisen, den Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichen Liedern besingen. Denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große König über alle Götter. In seiner Hand liegt alles, von den Tiefen der Erde bis hin zu den Gipfeln der höchsten Berge. Ihm gehört das Meer, er hat es ja gemacht, und seine Hände haben das Festland geformt. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er kümmert sich um uns wie ein Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. Es verändert alles. Es verändert nicht nur deinen Blick auf die Realität, es verändert die Realität, Gott zu loben über alle Dinge. Über alle Herausforderungen, über jede Krankheit, über jede Schwierigkeit in deiner Familie. Ich sage nicht, dass dir keine Schwierigkeiten mehr begegnen oder dass sich jede Schwierigkeit in Luft auflöst, aber ich sage, indem du Gott lobst, verändert sich deine Perspektive, dein Herzschlag und du kannst Ruhe haben in der schwierigsten Herausforderung. Die größten Helden in Film und Fernsehen und Realität bewahren in der schwierigsten Situation die Ruhe. Und das bietet dir Gott an, dass er sagt, hey, ich kenne den Sturm deines Lebens. Ich kenne die Abenteuer, durch die du gehen musst. Nimm mich mit. Ich in dir und du in mir. Das ist mein Angebot an dich. Also an dieser Stelle hoffe ich, habe ich euch Mut gemacht und Lust gemacht, die Ruhe des Herrn heute neu zu suchen. Amen.